Herr und Frau Alltag in Psychotherapie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr und Frau Alltag in Psychotherapie. Es begrüßen euch dich, sie, wieder mal die Frau Alltag.
Hallo.
Und der Herr Alltag. Und wir sitzen heute in unserem begehbaren, 1 Quadratmeter großen, also nicht wirklich begehbaren, aber bestehbaren Kleiderschrank, weil die Frau Alltag gemeint hat, dann wird die Soundqualität noch besser.
Ja, weil ich dann im besten Fall mir ein bisschen leichter tue im Schnitt.
Ja, genau. Auf jeden Fall freuen wir uns da jetzt zu sitzen zwischen vielen Westen und Hemden. Und ganz kurz zu uns, also wir sind ein typisch untypisches österreichisches Ehepaar. Typisch deshalb, weil wir ein kleines Reihenhäuschen im Grünen haben, weil wir nach außen hin, glaube ich, sehr, sehr unter Anführungszeichen normal wirken und aussehen.
Wirkt nur so.
Ja, ganz gut auch im Leben vorangekommen sind bislang. Aber trotzdem gibt es eine kleine untypische Seite an uns beiden. Wir haben beide psychische Krankheiten gehabt, beziehungsweise haben sie, und sind in, wie der Podcast-Titel schon ein bisschen verrät, in Psychotherapie. Deshalb Herrn Frau Alltag in Psychotherapie. Und heute haben wir uns ein ganz, ganz spannendes Thema, das uns beide auch schon sehr beschäftigt hat, ausgesucht. Es geht nämlich um den, Frau Alltag, Trommelwirbel?
Leistungsdruck, Leistungszwang.
Genau, und zwar bis zum Burnout, wenn es das denn gibt.
Beziehungsweise bis zum wirklichen Krankwerden.
Genau, und ist Burnout eine Krankheit überhaupt? Wollen wir uns auch anschauen, weil das ist ja auch, also sehr ein Modewort, jeder kennt es, jeder sagt, ja, Burnout. Aber was ist Burnout überhaupt? Das wollen wir uns heute anschauen. Aber bevor es losgeht.
Ein kleiner Disclaimer.
Achso, ja, Disclaimer auch. Ich wollte schon mit der Befindlichkeit starten.
Nein. Vorher ein kleiner Disclaimer. Richtig. Wie immer. Achtung, wir sind keine Psychotherapeuten. Noch nicht. Herr Alltag ist in Ausbildung, dauert nicht mehr lang. Trotzdem ist das kein Ersatz für eine Therapie. Wir wollen lediglich auf das Thema psychische Gesundheit aufmerksam machen, ehrlich darüber reden, um das Stigma rundherum, um psychische Krankheiten so Stück für Stück abzutragen.
Und wir probieren's.
Das einfach ein bisschen salonfähiger zu machen. Aber bitte für alle, die das selbst betrifft, die sich angesprochen fühlen, unbedingt professionelle Hilfe suchen. Dazu gibt es auch ganz viele Infos auf unserer Instagram-Seite Herr und Frau Alltag oder gerne einfach melden mit einer Direktmessage oder mit einem E-Mail an herrundfraualltag@outlook.com.
Sehr schöner Disclaimer. Danke.
Fertig, jetzt kannst du.
Jetzt kann ich sagen, jetzt komme ich zur Befindlichkeitsrunde, weil die Befindlichkeitsrunde, die machen wir jetzt schon zum vierten Mal. Ich habe mitgezählt.
Vierten Mal?
Zum vierten Mal.
Okay.
Und das ist was ganz Typisches, wenn man in Psychotherapie ist, dass man, bevor man eine neue Sitzung startet, kurz einmal so einen Status erhebt. Wie geht's mir denn jetzt gerade aktuell in diesem Moment? Frau Alltag, wie geht's dir denn jetzt gerade, bevor wir den Podcast hier starten?
Ich überlege gerade, ich bin müde, es ist Nachmittag und wenn ich ehrlich bin, bin ich heute schon sehr an meinen körperlichen Grenzen, aber psychisch habe ich heute einen ganz guten Tag, was auch damit zu tun hat, dass wir heute frei haben beide oder du frei hast. Ja, und ich freue mich jetzt einfach auf die Sendung, weil es mich sehr, sehr, sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen wegen Olympia. Dazu kommen wir noch gleich, aber also es ist eher so, dass ich mich jetzt die ganze Zeit darauf gefreut habe, die Sendung aufzunehmen.
Also müde, aber froh, könnte man sagen.
Das Motto meines Lebens.
Müde, aber froh. Das ist ein schönes Motto. Ich bin müde, aber froh.
Und wie geht's dir?
Danke, ich fühle mich ein bisschen eingeengt. Aber das hat jetzt nichts, nicht psychisch, sondern tatsächlich physisch aktuell, weil ich nämlich ein Kastenregal im Kreuz habe. Ich hoffe, die Aufnahmequalität ist wunderbar. Ich bitte um Mails, falls das nicht so ist, weil dann können wir wieder am Esstisch sitzen, wie normale Menschen das machen. Es wird sicher auch ein Foto geben. Frau Alltag hat schon Fotos gemacht von uns im Kasten dann, wie das ihr auch seht oder sie auch sehen, wie das ausschaut.
Genau.
Jetzt, also das heißt ja, also ich fühle mich sehr ein bisschen eingeengt. Ich spüre einen, um gleich Bezug zu nehmen auf unser Podcast-Thema, einen...
Au. Das war unser Billigregal im Hintergrund.
Jupp, das war schlecht. Das also, hat nämlich der Herr Alltag selbst gebaut.
Und eigentlich an der Wand fixiert, aber...
Ich glaube, ich hab's gut. Hoppala. Warte, alles gut, glaube ich.
Okay. Oh, jetzt geht's wieder.
So.
Nicht zu sehr anlehnen.
Nicht zu sehr. So, alles gut, bevor uns das 2,50 Meter Regal im 1 Meter breiten Raum schlägt. Machen wir schnell weiter. Nein, ich schaue, das ist alles safe.
Ja, ja.
Ich war bei meiner Befindlichkeit, also ich gerade habe ich...
Wir waren schon fertig.
Nein, ich war gerade mittendrin. Ich habe nur gesagt, dass, egal, ich habe gerade Angst. Aber es schaut sehr gut aus. Nein, ein bisschen ängstlich gerade. Und genau, das wollte ich sagen, ich spüre schon ein bisschen den Leistungsdruck. Weil für mich Leistung auch was ganz Wichtiges ist. Eine tolle Idee für Alltag übrigens, hier in diesem Schrank das aufzunehmen. Naja. Ja, und das wollte ich sagen. Falls man keinen Unterschied hört, ja, unbedingt eine E-Mail schreiben an herrnfraualltag@outlook.com, damit wir wieder draußen sitzen dürfen.
Das war ein Hilfeschrei von ihm.
Genau. So, jetzt geht's aber ein bisschen ernst auch. Wir widmen uns einem Thema, das wirklich sehr, sehr wichtig ist.
Entschuldigung, ich muss nicht mehr lachen.
Ja, es ist eh wichtig. Es soll ja auch...
Ob des Regals, das uns am Schädel fliegt. Alles gut.
Das wird nicht passieren.
Also, Leistungsdruck.
Ja, wie sind wir drauf gekommen? Oder wie sind wir drauf gekommen? Wahrscheinlich, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, wie wir zu unserem Anspruch an uns selbst gekommen sind, dass wir immer sehr, sehr viel leisten müssen. Das liegt sicher auch in unserer Biografie irgendwo vergraben oder ziemlich sicher sogar.
Bissel.
Wie sind wir aber jetzt aufs Thema gekommen? Wir haben ein bisschen die Zeit genutzt, uns die Olympischen Spiele in Tokio anzusehen. Mhm. Und da hat eine Dame, eine junge, eine Turnerin aus den USA für ein bisschen Aufregung gesorgt, vor allem in unserem Themenkreis, was psychische Erkrankungen auch, oder ist sie psychisch krank? Ich weiß nicht, du hast dich mehr damit auseinandergesetzt. Ich bin nicht so der Turnfan, muss ich ehrlich sagen.
Ich bin grundsätzlich großer Turnfan und kenne deswegen die Turnerin, um die es geht, Simone Biles, auch schon sehr lang. Und habe auch alles drumherum mit ihr verfolgt in den letzten, sage ich jetzt mal, 5 Jahren. Und man muss dazu sagen, Simone Biles ist so, also eine Turnerin, die es noch nicht gab, wo Physiker nachrechnen, wie es Menschen möglich ist, dass die diese Sprünge macht, die sie macht, weil es rein theoretisch physikalisch unmöglich scheint.
Offenbar nicht. Also ein Ausnahmetalent.
Ein Ausnahmetalent, die alles gewinnt, ist im amerikanischen Team. Und man muss dazu sagen, es gab im amerikanischen Team vor ein paar Jahren einen Skandal, nämlich es gab einen Teamarzt, der, wie dann rausgekommen ist, über 3 Jahrzehnte lang sämtliche Turner sexuell missbraucht hat. Biles war auch darunter. Und das wurde dann noch abgeschlossen, der ist hinter Gittern, scheinbar alles gut, wie es halt so ist. Leider hat das halt immer noch weitere Folgen. Und sie hat sich dann mal eine Zeit lang zurückgezogen, ist jetzt wieder zurückgekommen, besser als je zuvor, wie könnte es anders sein? Und hat alles gewonnen und dann sind die Olympischen Spiele angestanden und jeder hat erwartet, dass sie einfach alles niederreißt. Und dann waren die ersten Quali-Bewerbe. Und plötzlich ist sie nach ein paar Sprüngen, ich weiß jetzt nicht einmal auf welchem Gerät, aber trotzdem nach ein paar Sprüngen, hat sie bekannt gegeben, dass sie mal nicht weiter turnt, sondern einen Schritt zurück macht, weil sie psychische Probleme hat und weil sie dadurch das Problem hat, dass sie nicht sicher springen kann. Auf so einem Hochleistungsniveau ist es sehr gefährlich, wenn man sich nicht mehr ganz sicher ist, ob man die dritte Schraube und den 5. Salto noch da packt, weil das sehr schnell sehr schief gehen kann.
Das heißt, der Druck ist ihr zu viel geworden.
Genau, also sie hat das auch ausgesprochen und hat gesagt, es ist ihr psychisch zu viel. Sie hat das nicht kommen sehen, aber sie packt es gerade nicht. Und vor allem zu ihrer psychischen Gesundheit zuliebe macht sie einen Schritt zurück und steigt aus dem Teambewerb aus. Damit ist eine andere nachgerückt. Amerika hat trotzdem die Silbermedaille gewonnen.
Aber nicht Gold.
Und dann ging die große Diskussion los, dass das egoistisch ist, wenn man so eine Ausnahmeturnerin ist und bei den Olympischen Spielen ist, dass man dann einen Schritt zurück macht für die, unter Anführungszeichen, psychische Gesundheit und dass man sich dann nur zusammenreißen muss und dass, also gerade in Amerika, dass das nicht patriotisch ist. Und sie hat sich sehr, sehr, sehr viel anhören müssen, wirklich ein Shitstorm. Auf der anderen Seite gab es auch eine große Community, zu der ich uns auch zähle, die sehr wohl das gut gefunden hat und das bejaht hat und gesagt hat, hey, es ist cool, weil es bringt nichts für einen Bewerb und sei es Olympia, sich so kaputt zu machen, dass man nachher jahrelang psychische Probleme hat und ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich das sage. Sie ist dann, hat dann immer mehr Bewerber abgesagt und jetzt sind die Turnbewerbe vorbei seit ein paar Tagen. Und sie ist dann beim allerletzten Bewerb nochmal angetreten und hat dann noch Bronze geholt, was natürlich großartig ist, aber für ihre Verhältnisse natürlich niemand zufrieden ist, warum auch immer. Und ja, das hat uns sehr beschäftigt und vor allem auch mich. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich so absurd. Dass, ich finde, Olympia zeigt das immer wieder so, dass man, da geben Menschen ihr ganzes Leben, ihre ganze vor allem Jugend und Gesundheit auf oder setzen es aufs Spiel, je nachdem, wie man es sagen will, um in Wahrheit eine Goldmedaille zu gewinnen. Und man muss dazu sagen, ja, es gibt Ausnahmetalente wie Simone Biles und dann gibt es aber hunderttausende Millionen andere auf der Welt, die turnen und die gern irgendwann bei den Olympischen Spielen wären. Ganz wenige schaffen es hin und auch dort gibt es einen 25. Platz, die es nie groß schaffen werden. Und da denke ich mir immer, boah, ist es das wert? Stell dir vor, mit Mitte 20, du bist bei den Olympischen Spielen und bist nur, unter Anführungszeichen, eigentlich 15. Schert sich keiner um dich und du hast trotzdem dein ganzes bisheriges Leben investiert.
Ich glaube, da beginnt schon ein bisschen der Diskurs, weil die Frage ist, schert sich keiner um dich, ist jetzt auch so eine Wertung von dir, die du da wahrnimmst, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich 2024 bei den Olympischen Spielen teilnehme und 15. werde, würde ich das für mich als riesig großen Erfolg verbuchen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine perspektivische Seite.
Ja, aber du willst heute anfangen zu trainieren, um 2024
zu gewinnen. Natürlich, aber ich glaube, dass auch ein 15. Platz ein sehr gutes Ergebnis sein kann.
Dann sag mir einen 15 platzierten Österreicher von den Olympischen Spielen, von dem du gelesen hast.
Habe ich jetzt nicht so. Beim Marathon hat heute der Herr... Ist 61. geworden.
Daher? Wie heißt er?
Ich habe ehrlich gesagt, ich hätte es aber auch nicht gewusst. Ich würde es auch nicht wissen, wenn der Erste. Ich weiß auch nicht, wie der Erste heißt.
Aber zum Beispiel bei der Anna Kiesenhofer, das Überraschungs-Goldmedaillen-Radfahrwunder von Österreich, kannte niemand den Namen und auf einmal kennt jeder den Namen und jeder findet sie toll.
Wie lange ist die Frage? Und ja, es ist auch ein Unterschied, ob man Erster wird oder 15. wird. Trotzdem glaube ich, auch wenn die Anna Kiesenhofer zum Beispiel 15. geworden wäre, für sie persönlich, wäre das wahrscheinlich kein schlechtes Ergebnis gewesen. Und dass sie überhaupt zu den Olympischen Spielen gekommen ist, ist auch schon eine Leistung. Also ich glaube, dass wenn man das ein bisschen auch ein bisschen unterschiedlich auch anschauen muss. Aber was ich mir gedacht habe, extrem, ist halt, jetzt sind Olympische Spiele schon im Leistungssport natürlich eine große Bühne, wo die ganze Welt hinschaut. Aber wie ist das in unser aller Leben? Setzen wir uns nicht oft auch einem enormen Leistungsdruck aus? Also ich kann es von mir sagen, ja. Und ich habe nicht oft die Chance, olympisches Gold dabei zu holen, muss ich auch ehrlich sagen, geschweige denn einen 15. oder 61. Platz zu machen. Also ich glaube, dass das viel weiter verbreitet ist, so einem ungesunden Leistungsdruck sich auszusetzen. Da muss man jetzt wahrscheinlich gar nicht Olympiasportler sein.
Absolut.
Sondern, also ich weiß es von mir zumindest und ich weiß es auch von dir, liebe Frau Alltag, dass es gar nicht unter Anführungszeichen Olympia braucht, sondern genau, dass oft das wahre Leben uns dazu verleitet, über Leistungsgrenzen zu gehen, die nicht mehr gesund sind für uns.
So sind wir auch zum heutigen Thema gekommen, weil wir auch aufgrund der Olympischen Spiele immer öfters irgendwie über dieses Thema geredet haben. Und genau da sind wir eigentlich beim Punkt, weil auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es keine Leistung und keinen Leistungsdruck und Leistungserwartung gäbe, würde unsere ganze Gesellschaft, Wirtschaft, was auch immer, würde nicht funktionieren.
Zu einem gewissen Teil ja, aber wo ist
die
der
Frage
Punkt?
Ist, wo es kippt.
Genau, wo fängt es an zu kippen? Wann ist es nicht mehr gesund? Und ich glaube, das ist auch extrem schwierig einzuordnen, weil es für jeden unterschiedlich eine unterschiedliche Grenze gibt. Für einen ist es viel höher, für die andere noch viel höher, für den dritten ganz weit unten, wo es dann aufhört.
Aber da sind wir genau beim Punkt. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich war ganz sicher zweimal im Burnout. Einmal bin ich es übergangen, beim zweiten Mal war das dann nicht mehr möglich. Und das, was für mich immer so schwierig war und für mich immer mehr Druck gemacht hat, war das Vergleichen. Ich vergleiche mich sehr, sehr viel mit anderen Menschen. Und wenn ich Menschen, wenn wir jetzt beim Beruf bleiben, im selben Job gesehen habe, die Sachen einfacher, besser, schrecklich, schneller schaffen und dabei auch noch so wirken, als wäre es kein Problem. Und ich habe den Mörder-Struggle damit und weiß nicht, wie ich zusammenkomme, dann ist das für mich ganz schrecklich und ich fange an, mich umso mehr selber zu treten, dass ich besser werde, dass ich schneller werde, dass ja keiner sieht, wenn es mir nicht gut geht, weil ich muss ja mindestens so gut sein wie die anderen.
Aber was ist, wenn das alle anderen auch so machen? Weil die sehen das von dir.
Das ist die Gefahr daran.
Die sehen von dir ja auch nur, dass du es dann schaffst, obwohl du dich vorher massiv angestrengt hast. Vielleicht macht das jeder. Vielleicht, ja. Man kann ja nicht in die anderen hineinschauen.
Ja, für mich war das Schlimmste, als mir dann mal eine ehemalige Kollegin gesagt hat, dass ich immer so ihr Vorbild war, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich habe mein ganzes Leben nicht auf der Reihe. Was, what the fuck, wieso? Wie kann ich ein Vorbild für jemanden sein?
Ja, nach außen.
Ich bin immer nur der Troubleshooter.
Und wir sehen von allen nur das, was er nach außen zeigt.
Absolut, und das ist das Spannende dran, weil so, also in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich so durch das Vergleichen, aber auch durch meinen Selbstwert, der nicht der beste ist, das immer weiter hochgespielt hat. Und dann habe ich halt angefangen, alles selber machen zu wollen und alles dreimal Korrektur zu lesen.
Aber da auch andere idealisiert, weil du geglaubt
andere
hast,
idealisiert,
dass die das mit links können und...
Und gleichzeitig geglaubt, ich muss alles selber machen, sonst wird es nicht so, wie ich es will. Gleichzeitig.
Ein Teufelskreis klingt
ja,
das.
Bis dann irgendwann ich gar nicht mehr geschlafen habe und...
Jetzt wollte ich kurz bevor wir da, weil wir das Burnout, und das ist ja sehr, sehr weit verbreitet, Burnout, was ist Burnout überhaupt? Du sagst, du hast zweimal Burnout gehabt. Wie war das? Oder wie würdest du sagen,
also,
das war jetzt ein Burnout?
Also ich habe zwar viele Diagnosen in meiner Sammlung, aber Burnout zähle ich nicht dazu, weil ich der Meinung bin, dass Burnout eine Folge von Überbelastung plus eh schon psychischen, ich sage jetzt mal, Baustellen ist.
Muss ich nur ganz kurz sagen, Burnout ist auch nicht dezidiert als Krankheit eingestuft in der Psychologie,
genau,
oder in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie.
Genau.
Es ist keine Krankheit, aber es ist...
Ein Syndrom.
Ein Syndrom, es ist Probleme bei der Bewältigung des Lebens, heißt das sehr allgemein formuliert. Aber es ist nicht, man kann nicht an Burnout erkranken, sondern die Umstände in seinem Leben führen dazu, dass man die Syndrome eines Burnouts, wie du hast vorher ganz kurz gesagt, nicht mehr schlafen können.
Depression.
Depressiv sein, hoffnungslos sein, sich nur nicht mehr wirklich konzentrieren können, nur noch eingeengt denken, also nur noch auf eine Sache. Meistens ist es halt dann Arbeit oder die Sache, die einen beschäftigt.
Sehr dünnhäutig, dass man auf alles sehr schnell...
Aggressivität oft.
Nicht nur, auch es kann in alle Emotionen gehen.
Genau,
aber dass man sehr schnell reagiert und sehr schnell
kann auch Trauer
ins Extreme
sein.
Geht. Vernachlässigung von einem selbst, wo man einfach nicht mehr richtig ist, in meinem Fall.
Sozialer Rückzug.
Sozial sich zurückzieht und einfach auch, also bei mir war es vor allem, dass ich 24 Stunden am Tag dann nur noch an Arbeitssachen gedacht habe.
Ja.
Und du hast das miterlebt und warst sehr arm. Und es war echt nicht möglich, teilweise mich da rauszubringen, weil ich nur vor allem ständig Panik hatte, dass ich was vergessen habe, was falsch war, habe ich das gemacht, oh Gott, das muss ich noch machen. Also es war gar nicht so, lalalala, ich denke über die Arbeit nach und das ist voll nett und eigentlich habe ich das gut gemacht, sondern, oh shit, was ist mit dem Termin und das und das und das. Und das ist mir dann auch irgendwann wirklich mal zu viel geworden, wo es dann einfach nicht mehr ging, wo ich dann meinen Zusammenbruch hatte, von dem wir eh auch schon mal gesprochen haben.
Ja, irgendwann hat dann der Körper auch nicht mehr mitgemacht.
Genau, da hat dann mein Körper gesagt, so und jetzt ist vorbei. Und das möchte ich an der Stelle auch sagen, ich habe ja eine, in meinem Fall ist es eine Autoimmunerkrankung, aber in Wahrheit ist es die sogenannte Chronic Fatigue Syndrome oder myalgische Enzephalomyelitis. Klingt alles sehr fancy, ist eine Multisystemerkrankung, die nach einem Infekt...
Multisystemerkrankung klingt auch sehr fancy.
Es ist halt der ganze Körper betroffen. ist auch ein Syndrom, das nach einem Infekt beginnt. Man kennt es, seit 1,5 Jahren plötzlich ist es bekannt als Long-Covid. Ist dasselbe, nur dass es bei mir halt, ich hatte einen Zusammenbruch, einen ganz, ganz schweren Infekt, den ich fast übergangen wäre. Gott sei Dank nicht. Und im Zuge dieses Infekts ist es dann ausgebrochen bei mir. Und seitdem, das ist auch ein Grund, warum ich zu Hause bin, habe ich dieses CFS, Long Covid, ohne Covid, wie man es nennen will, Also ich gebe dem schon auch die Schuld, weil ich mir bis, also ich bin mir sicher, wenn ich nicht so über meine Grenzen gegangen wäre und mich nicht so komplett fertig gemacht hätte und vor allem überarbeitet hätte, wäre dieser Infekt nie so ausgebrochen, wo ich dann im Spital gelandet bin, wo es wirklich 5:45 war mit Blutvergiftung und allem, weil ich es einfach nicht mehr gespürt habe, mich selber.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich mich nicht so überarbeitet hätte und so reingesteigert hätte, wäre es dazu nie gekommen und dann wäre es auch zu der derzeit unheilbaren Multisystemerkrankung nicht gekommen. Aber ja, das kann der Preis sein, den man dafür zahlt.
Muss nicht immer so ausgehen. Auf jeden Fall, wir können festhalten, gibt Burnout als Krankheit nicht, aber nein. Burnout ist wirklich ernst zu nehmen. Und
es gibt diesen Punkt, wo man nicht mehr kann, wo man reagieren muss. Das heißt aber nicht, dass man...
Ich glaube nicht, dass man diesen Punkt irgendwie erreichen muss unbedingt, sondern im besten Fall weiß man ein bisschen früher, dass man nicht mehr, dass der Körper... Ja, schon.
Für mich war das so, ich muss erst zusammenbrechen, bis ich mir sozusagen...
Erlaube nichts mehr zu machen.
Mir wurde schon so früh gesagt, Jahre davor, sie sind am Weg ins Burnout und ich habe es immer ignoriert. Und das war schon...
Und das finde ich sehr, sehr schade, dass es so weit kommen muss. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, weil solange man funktioniert, geht's und solange wird auch Leistung verlangt. Das ist ja auch in unserem beruflichen Alltag wahrscheinlich sehr oft so wahrzunehmen.
Ja.
Ist, glaube ich, selbst bei Psychotherapeuten höre ich ab und an, ich bin noch keiner, dass die manchmal auch sehr überlastet sind und trotzdem weiterarbeiten, weil es einfach noch geht. Und die Frage ist, muss es immer irgendwie noch gehen, bis es gar nicht mehr geht, oder kann man vorher schon gehen? Unglaublich philosophischer Satz.
Was für ein...
Was ich sagen möchte, ist, die Frage ist, haben wir da nicht ein bisschen alle einen zu hohen Selbstanspruch an uns selbst manchmal auch, dass wir sagen, okay, es geht ja eh noch.
Naja, aber dann müsstest du es dir eingestehen, auch noch viel früher.
Ja, und?
Ich muss dazu sagen, dass das auch wirklich falsch transportiert wird. Ich habe dann auch als erster eine Burnout-Reha gemacht, die dauert 8 Wochen. Und auch dort wird einem gesagt, naja, danach noch 2 Wochen und dann arbeitest wieder. Also in meinem Fall war auch schnell klar, dass 2 Wochen danach nicht reichen. Inzwischen sind 3,5 Jahre vergangen.
Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen...
Aber das wird schon auch so verkauft, du erkrankst an Burnout, dann machst du eine Auszeit und dann bada bing, bada bum, bist du wieder zurück dort, wo du bist. Und das funktioniert halt nicht.
Naja, ich glaube, also das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt und da muss ich jetzt schon eine Lanze auch für Burnout-Reha-Kliniken brechen. Erstens, glaube ich, hängt das extremst davon ab, mit welchem Menschen du es zu tun hast, weil jeder Mensch anders ist und jeder anders mit solchen Belastungen umgeht. Das ist einfach so, die typische Resilienz. Manche können viel besser mit Rückschlägen oder Überbelastungen umgehen als andere Menschen. Das hat wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher auch seine Gründe, aber es ist einfach so. Das heißt, man kann nicht sagen, es dauert exakt 8 Wochen, dann ist es bei jedem geheilt. Zweitens glaube ich schon, wenn das ist immer die Frage, wo für denjenigen der Punkt ist, wo es nicht mehr geht, weil ich glaube, dass auch die Schmerzgrenze unterschiedlich bei jedem Menschen ist. Und manche Menschen werden wahrscheinlich viel, viel früher als du zum Beispiel, Frau Alltag, sagen, das ist der Punkt, wo es nicht mehr geht und deshalb schon viel, viel früher. Wo du noch sagst, ah, das ist ja ein leichtes Zwicken, wenn man das jetzt irgendwie mit einer physischen Krankheit, werden andere schon schreien, Hilfe, Hilfe, mein Arm hängt weg und zwar unnatürlich. Also das ist auch ein Unterschied, das heißt, da kann man jetzt auch nicht sagen. Und für manche mag es wirklich gut funktionieren, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass eine kurze Auszeit nicht hilft, wenn man sonst nichts ändert an seinem Verständnis zum Leben.
Genau.
Also ich glaube deshalb, diese 8 Wochen, die können reichen, aber nicht um einmal auszuschlafen, auch sehr, sehr wichtig, Schlaf, extremst wichtig, Schlafhygiene und wieder mal einen guten Schlaf zu bekommen. Aber ich glaube, da muss man schon was ändern, dass es gar nicht mehr so weit kommt, dass man wieder zu diesem Punkt kommt, wo es nicht mehr geht. Und
das
da muss man was
eben
im Leben ändern. Also ich kann es von mir sagen, bei mir ist es ja, ich war
du
vermeintlich
auch
in einem, Burnout. Da sind auch nicht nur berufliche Sachen, sondern viele andere Sachen in Wirklichkeit dahinter gesteckt, also auch privater Natur, bei mir, die nicht verarbeitet waren. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch in die typische Burnout-Symptomatik hineingekommen bin. und dann auch als Selbstheilmittel zum Alkohol gegriffen habe und versucht habe, das in Wirklichkeit dann selbst zu behandeln. Schlechte Idee, kann ich...
Aber sehr häufig so.
Sehr häufig so, ja, aber ist nicht wirklich zielführend, sondern man muss dann tatsächlich was an seinem Lebensstil, an seiner Einstellung, an seinem Lebenswandel, an den Ansprüchen an sich selbst ändern, um das langfristig zu verhindern, weil sonst ist es halt
aber bei dir hat es auch die wirkliche Alkoholsucht, also die krankhafte klinische Alkoholsucht gebraucht, bis du verstanden hast, okay, ich muss wirklich was ändern.
Ich weiß, aber wir machen einen Podcast und erreichen hier Menschen. Ich möchte nicht, dass jeder es bis dorthin eskalieren lässt. Nein,
nicht.
Aus unseren Fehlern kann man lernen.
Ich meine nur, dass es auch oft nicht so einfach ist.
Überhaupt nicht.
Gerade an diesem Punkt, wo alle immer sagen, alle Therapeuten, alle Ärzte, wenn es geht, schon früher reagieren.
Ja, und
dieser
das ist
frühere
wichtig.
Punkt ist so schwierig zu erkennen.
Ja, ich weiß.
Weil man sich halt immer denkt, ah, ich bin ja nur ein bisschen müde, ich bin nur ein bisschen gestresst. Ah, es wird bald besser, wenn das Projekt abgeschlossen ist, wird es besser. Das ist schon ein sehr... Also das ist leichter gesagt als getan.
Auf jeden Fall. Deshalb ist es ja irgendwie auch ein Appell an alle, sich wirklich ehrlich einzugestehen, wenn man merkt, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich denke nur noch an das eine, ich ziehe mich zurück, ich mache nichts mehr, was mir in Wirklichkeit Spaß macht, weil ich glaube, ich habe keine Kraft mehr dafür. Ich lebe nur noch für die eine Sache. Ich ordne alles unter dem einen Ding. Das kann manchmal gut sein, wenn man ein kurzfristiges Ziel hat, das man wirklich erreichen möchte. Dann kann man sagen, man kann über seine Grenzen gehen und wirklich voll fokussiert auf eins zuarbeiten. Aber wenn das ein Dauerzustand ist und wenn man dann nicht mehr in die Erholung kommt, dann ist es zwar extrem schwierig, diesen Punkt zu erkennen. Wir beide haben es vorgemacht, wie es nicht geht. Aber es ist, soll ja auch ein bisschen ein Appell sein, vielleicht mal ein bisschen in sich hineinzuhören und wenn man merkt, puh, irgendwie, ich weiß nicht, ich komme da nicht mehr raus, vielleicht mal langsam die Bremse ziehen, bevor irgendjemand anderer oder dein Körper die Notbremse ziehen muss.
Die Bremse ziehen ist da vor allem, muss nicht so ausschauen wie bei uns. Entweder eine Psychoreha oder ein Entzug mit Therapie, sondern in Wahrheit, wenn man es früh genug erwischt, wird es schon helfen, in Therapie zu gehen.
Auf jeden Fall, muss auch nicht immer Therapie sein.
Also soll jetzt nicht abschreckend sein, dass man sagt, ich bin überarbeitet, ohne eine 8-wöchige Reha komme ich da nicht mehr raus. Das stimmt nicht. Wenn man es eben früher erkennt,
auf jeden Fall,
hat man sehr wohl die Option.
Ich glaube, man sollte einfach ein bisschen versuchen zu reflektieren ab und an und sein Leben auch anschauen und sagen, okay, ist das jetzt ernsthaft?
Ja, wenn das so einfach wäre.
Es ist überhaupt nicht einfach.
Reflektier halt.
Deshalb gibt es ja auch Psychotherapeuten, die einem dabei helfen, aber es ist auch nicht immer möglich, permanent zum Psychotherapeuten zu gehen.
Nein, das ist halt auch die Realität. Und wenn du ehrlich bist, bevor wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen und Psychotherapie wahrzunehmen, wie ist es uns gegangen? Wir haben das auch verlacht. Wir haben Menschen, die im Burnout waren, haben gesagt, jo,
Ja, mach mal eine Pause, schlaf dich aus. Wir sind nach Costa Rica gefahren für 6 Monate, weil wir dachten, nachher ist alles gut.
Das stimmt. In Wahrheit sind wir geflüchtet, weil wir beide schon sehr am Ende waren.
Eben, und das war auch irgendwie so, ah ja, wir machen jetzt einmal...
Es war zwar super dort, aber in dem Moment, wo wir wieder in Wien aufgeschlagen sind...
Hat alles wieder von vorne.
...waren wir wieder dort, wo wir...
Genau, also es ist, solange die Pause auch sein mag, man muss leider ein
man
bisschen...
Man muss nachher was
oder
ändern.
Leider, ich muss ehrlich sagen, aus Erfahrung jetzt im Nachhinein, und ich weiß, wahrscheinlich auch viel Glück dabei und gut, alles gut gegangen, aber es ist... Diese Ängste, die man hat, dass es, wenn man nicht permanent diese Leistung abbringt oder sich selbst quält, über seine Grenzen geht, dass dann alles zusammenbrechen wird. In meinem Fall zumindest sind die total unbegründet gewesen, weil es geht auch mit viel weniger, weil in Wirklichkeit, man ist ja nicht viel effizienter, wenn man permanent an eine Sache denkt. Ja. Arbeiten kannst trotzdem nur, wenn man es jetzt an der Arbeit festmachen kannst trotzdem nur eine gewisse Zeit. Oder wenn wir es am sportlichen Beispiel hernehmen, dein Körper hat auch nur eine gewisse Trainingszeit zur Verfügung und wenn du permanent
musst dann
denkst
ne?
an den Sport, macht dich das nicht stärker und schneller. Und so ähnlich ist es ja auch bei beruflichen Sachen. Du hast eben deine Arbeitszeit, die kann man effizient nutzen und in Wirklichkeit, also bei mir war es zumindest so, zwei Drittel der Zeit waren gefüllt mit Sorgen, Ängste, wie du vorher schon gesagt hast. Habe ich genug gemacht? Ist es gut genug gewesen? Aber das ist ja nichts, was deine Arbeit beeinflusst. Das ist ja nur etwas, was tatsächlich dann, natürlich kann man da auch selbstkritisch sein, aber wirklich weiterbringen tust mit dem nichts.
Jein. Also da muss man schon sagen, du bist jetzt selbstständig, ich darf nicht arbeiten derzeit. Als wir beide noch in Anstellungsverhältnissen waren, es ist schon noch so, dass viele Arbeitgeber das sehr, wie soll ich das sagen, ausnutzen, wenn Menschen so sind und dir immer mehr Workload geben, weil sie wissen, der wird nicht Nein sagen, weil der hat so hohe Ansprüche an sich selbst. Und das ist halt, also es ist,
das stimmt, ja, aber, was ich aber sagen
es gibt
möchte,
auch einen grundsätzlichen Fehler im System.
Das es ist manchmal auch kein Problem, Nein zu sagen.
Das ist das, was ich als nächstes erwähnen wollte, nämlich dass man, dass für mich der große Unterschied, also wie ich in den letzten paar Wochen darüber nachgedacht habe, zwischen Leistungsdruck und Leistungszwang, weil ich finde, ein Leistungsdruck ist was, wo ich entscheide, wie ich damit umgehe. Ein Leistungszwang, da kann ich nicht mehr anders und muss dem nachgeben. Und der große Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist für mich zum einen Mut und Selbstvertrauen, in Konflikte reinzugehen. Weil in Wahrheit, was machst du damit? Wenn du so wie wir nur arbeitest, arbeitest, arbeitest und dich komplett damit identifizierst und dich immer mehr reinsteigerst und alles selber machst, in Wahrheit vermeidest du jegliche Konflikte. Du willst niemanden, also bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte alles so perfekt machen, dass mich niemand kritisieren konnte. Ich wollte alles so machen, dass ich einfach nirgendwo anecken konnte, weil im besten Fall alles perfekt ist in meiner Wahrnehmung, die auch noch viel zu weit oben ist, weil wenn bis etwas für mich perfekt war, hätte die Hälfte schon gereicht.
Mhm.
Und ich finde...
Kann es jemals perfekt sein überhaupt?
Nein, kann es nicht. Eben. Und eben, du brauchst aber den Mut und das Selbstbewusstsein. Deswegen sage ich ja, das sind die zwei Sachen, die Leistungsdruck von Leistungszwang für mich unterscheiden. Ist, du brauchst das Selbstbewusstsein zu sagen, ich stehe dazu, ich bin jetzt fertig damit. Dieses Präsentation, Paper, Auftrag, was auch immer, ist jetzt fertig.
Ja.
Und wenn jemand einer anderen Meinung ist, dann stelle ich mich der Kritik. Und das ist schon, das war bei dir schon auch immer so.
Ja, nur bei mir war es gar nicht so, dass ich nicht so anecken wollte, sondern immer der Beste sein wollte und will.
Ja, das geht für mich einher.
Naja, weiß ich nicht. Also für mich war es dann, ich muss besser als alle anderen sein. Und der Erste, also der Zweite ist der erste Verlierer und,
ja,
und schon so eine...
Wenn es nicht wehtut, ist nichts wert.
Na, das ist gar nicht so. Ich hätte es so auch gerne genommen, wenn es, also ich habe es auch gerne genommen, wenn es nicht wehgetan hat. Das war jetzt, das war jetzt nicht mein Problem, das ist eher deins. Also bei mir ist es so ein ganz tiefer Grundsatz, den ich irgendwie verinnerlicht habe von klein auf und von dem ich mich schwer nur trennen habe können oder auch trennen kann, ist Angst zu haben, dass erstens nicht alles perfekt ist und dann damit einhergehend, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass dann alles kaputt ist und wenn man nicht der Beste ist, dann wird alles schief gehen, dann werde ich überhaupt keinen Job mehr bekommen, wenn ich es nicht perfekt mache, dann werde ich unter der Brücke leben müssen und so weiter und so fort, also wirklich mit Existenzängsten. Und da habe ich in meiner Selbsterfahrungstherapie letztens ein tolles Beispiel, ich möchte es nicht als meins bringen, aber es war wirklich cool, weil es ist ja, wenn man nach so einem Credo lebt, dass man sagt, man hat Angst, dass irgendetwas passiert, wenn man nicht mehr leistet, dann ist das eine Vermeidungsstrategie, weil dann muss ich permanent leisten und kann nicht aufhören,
genau.
Weil sobald ich nicht mehr leiste, ist natürlich die Angst da, dann werde ich meine Existenz verlieren, dann werde ich unter der Brücke leben und so weiter und so fort.
Mhm.
Und viel Sinn bringen, und das ist ein Fass ohne Boden natürlich, weil es ist, da muss ich immer leisten, immer, 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 weil sobald ich aufhöre, also ich vermeide es aufzuhören zu leisten, weil ich glaube, sobald ich nicht mehr leiste, bricht die Welt für mich zusammen, was ein Blödsinn ist. Viel sinnvoller ist es, sich ein klares Ziel zu setzen und sagen, ich möchte das und das machen und arbeite auf das hin, weil dann, ich finde Leistung cool, muss ich ehrlich sagen, ich leiste ja auch gerne etwas.
Ja, aber dann
etwas.
Musst du doch akzeptieren, wenn du bei dem Ziel bist.
Genau, und dann ein bisschen zufrieden sein.
Ja, aber das ist wieder das Schwierige für mich, weil wann ist es genug? Wenn du jetzt, also wenn wir auf die Arbeit gehen oder auch beim Sport, du wirst besser, 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 du strengst dich an, du arbeitest dich hoch, du wirst besser in deinen Platzierungen, was auch immer. Das Ding ist, was willst du erreichen? Weil es gibt diesen Punkt, wo
das ist die Frage.
Nicht mehr glücklich macht, weil du keine Zeit mehr hast vor lauter Arbeiten. Und wie wir selber erfahren haben.
Wissenschaftlich bestätigt, dass es einen gewissen Punkt an finanziellem Vermögen gibt, wo es nichts mehr bringt, mehr Geld zu verdienen. Also ja, es macht dich dann nicht mehr glücklicher.
Ja, dieser Wunsch, reich zu werden, ist sowieso immer mit sehr viel Angst verbunden.
Naja. Und,
aber ich habe mir für mich gedacht,
auch Euro-Millionen gespielt und habe keine Angst zu gewinnen.
Nein, aber ich habe mir für mich gedacht, wo hätte ich hinwollen in meinen Jobs? Und ganz ehrlich,
aber wenn du vorher schon gesagt hast, du warst ja doch in dieser Vermeidungsstrategie gefangen. Du wolltest vermeiden, dass jemand über dich sagt, du hast die Arbeit nicht gut gemacht. Du wolltest vermeiden, dass du nicht alles perfekt gemacht hast. Du wolltest vermeiden, dass du sozial vielleicht in deiner Arbeit nicht angesehen wirst, weil du bislang immer alles perfekt gemacht hast und alles erledigt und der Troubleshooter gewesen bist und auf einmal nicht mehr bist. Und du wolltest vermeiden, dass du dieses Standing nicht mehr hast. Und deshalb musstest du permanent arbeiten, 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 immer dran denken und immer perfekt sein, weil das ist ja das, ich darf nie irgendwann einmal was falsch machen, weil was werden dann die anderen von mir denken? Und da warst du ja voll in dieser Vermeidungsstrategie drinnen, weil du hast geleistet nicht um, ich möchte die Weltherrschaft übernehmen. Weil,
nein, eben nicht, eben, sondern das war komplett vertrottelt, mein Ziel.
Du hast auch nicht, ich möchte 1 Milliarde Euro im Monat verdienen, überhaupt nicht, sondern du hast aus Angst, dass du dein Standing, so habe ich das von außen beobachtet, verlierst, immer alles gegeben, weil du Angst hattest, dass dich jemand nicht als den perfekten Mitarbeiter sieht.
Genau. Parallel war es mir aber immer oder ist es noch immer sehr schwierig, für mich anzuerkennen, was ich geschafft habe.
Ja, und das ist Selbstwertgeschichte.
Weil das ist immer, in Wahrheit, wäre ich wahrscheinlich 10% ins Sand gesetzt haben von dem, was ich gemacht habe. Sagen wir jetzt mal Hausnummer.
Wieso?
Wie auch immer, oder einen gewissen Prozentsatz.
Hast du und jemals was in den Sand gesetzt? Eigentlich?
In meinen Augen schon.
Ja, aber in Wirklichkeit?
Und da reicht ein Beistrichfehler.
Ja, aber das ist ja.
Und lustigerweise an andere habe ich diese Ansprüche nicht. Wenn ich einen Redakteur hatte, der was für mich geschrieben hat und ich habe es bekommen, habe ich es natürlich Korrektur gelesen, weil, oh mein Gott, wenn dort 5 Fehler drinnen waren, war es mir wurscht, ich habe es einfach ausbessert. Weil für mich klar war, ich habe die Hauptverantwortung.
Und es wäre wahrscheinlich bei den orthografischen Kenntnissen vieler meiner Mitbürgerinnen
wurscht.
Ziemlich egal gewesen. Und ich bin auch nicht unfehlbar, aber fast, was Rechtschreibung anbelangt. Ach, Spaß.
Anderes Thema.
Also es ist wieder, ich möchte der Beste sein und deshalb darf ich auch keine Fehler machen.
Auf jeden Fall, was ich sehr spannend finde, ich habe auch mit meinem Therapeuten drüber gesprochen und ich habe ja selber...
Nein! Wirklich? Das ist Thema der Psyche. Aber Spaß, ja.
Er ist heute wirklich lustig.
Ja, das ist, weil ich den Kasten noch immer im Kreuz habe.
Das ist gut. Härtet ab.
Ja, das ist schön.
Ja, absichtlich.
Leistung, der muss besser klingen, stimmt, er muss noch besser klingen. Es hat noch sich niemand beschwert von allen Hörerinnen da draußen, dass ein Podcast nicht gut klingen würde. Und ja, jetzt sitzt man im Kasten, damit er noch besser klingt.
Ja, aber
das ist schon das perfekte Beispiel. Wir quälen uns, obwohl es eigentlich gar kein...
Wurscht ist.
Ja, obwohl es wirklich
andere
wurscht ist.
Andere ihren Podcast am Handy im Auto aufnehmen.
Wie auch immer, aber eigentlich ist das ein super Beispiel, dass wir gerade am Boden vor einem Staubsauger kauernd mit einem Billy, das bald aus der Wand bricht,
im Rücken
einen Podcast aufnehmen, nur damit er perfekt klingt.
Schauen wir mal.
Ja eben, das ist das Nächste. Es ist so plakativ, diese Podcastaufnahme heute zu dem Thema.
Wo war ich? Ich habe mit meinem Psychotherapeuten darüber gesprochen.
Ja.
Und vor allem Leute, die auch, also so wie ich als Kind, wirklich Leistungssport betrieben haben, und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zu Olympia.
Sollten es dann nicht die 5 Kreise sein?
Alter, das ist ein Klugscheißer.
Na, die olympischen Ringe, verstehst
du? Ich hab's schon verstanden, also. Danke. Auf jeden Fall hat auch mein Therapeut mir bestätigt, dass er auch schon beobachtet hat, dass Menschen, die vor allem im Kindheitsalter so im Leistungssport waren, und du warst da schon auch unterwegs in dem Gebiet.
Ich habe auch sehr viel und gerne Sport gemacht, ja.
Sehr dazu tendieren, später so einen Leistungszwang zu entwickeln, eben nicht Leistungsdruck und nicht gut damit umzugehen. Und ich habe das dann für mich hinterfragt und dachte mir, okay, also ich habe Leistungssport gemacht als Kind und junge Jugendliche und dachte mir, was war da so die Hauptmotivation und warum habe ich das gemacht? Und bin draufgekommen, dass es sehr spannend war, weil vor allem das, was mich in dem Sport so angetrieben hat, so verbissen zu sein und nicht aufzuhören, bis ich besser bin, war, dass mir von Anfang an gesagt wurde, ich hätte so ein großes Talent dafür. Das wurde mir von allen eingeredet. Und das war für mich dann so ein Druck, dass ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt muss ich aber immer urgut sein. Weil wenn die mitkriegen, dass das mich so viel Kraft und Energie kostet, überhaupt irgendeine Leistung zu erbringen, Talent hin oder her, dann denken die sich alle, ich bin urschlecht. Also deswegen habe ich halt ein Leben gelebt mit nach der Schule ins Training, Wochenende, Training, Abendtraining, Wochenende, Wettkämpfe und so weiter. Und es war trotzdem nie genug, weil es gibt immer jemanden, der besser ist. Und es gibt immer jemanden, der warum auch immer bessere Voraussetzungen hat. Das ist ja gerade im Sport in Wahrheit ein Glücksspiel. Und ich weiß, als ich dann aufgehört habe mit dem Sport, war das für mich ganz, ganz schwierig, weil ich mich schuldig gefühlt habe, dieses Talent unter Anführungszeichen, das mir nachgesprochen wurde. In Wahrheit, glaube ich, wollten mich alle einfach nur motivieren, das auszuprobieren und zu machen und mich unterstützen. Aber für mich war es dann so, scheiße, ich habe das jetzt aufgegeben und diese Chance, die viele andere nicht haben, weil sie dieses Talent nicht haben, habe ich einfach aufgegeben. Und was bin ich jetzt wert? Und dann war für mich der nächste Schritt in die schulische Leistung. Und ab dem Tag bin ich schulisch komplett in die Überperformance gegangen und dann halt auch arbeiten. Hat auch viel damit zu tun gehabt, dass ich wirkliche Probleme mit Mobbing in der Schule hatte, zur gleichen Zeit. Aber das war dann so, okay, ich habe den Sport nicht mehr, wo ich allen zeigen kann, dass ich gut bin. Und dann war es, okay, wenn ich eine gute Note schreibe, habe ich einen Zettel, wo draufsteht, dass ich gut bin.
Aber in Wirklichkeit, was mir da jetzt irgendwie gerade aufgefallen ist, weiß nicht, ob das stimmt.
Aber das war mir noch nie bewusst. Ich finde
es spannend. Klingt das ja genauso wie der Leistungsdruck, warum du ihn in deinem Job hattest und dann überperformt hast, war ja, ich möchte andere nicht enttäuschen, die von mir eine Meinung haben. Beim einen, die macht alles immer perfekt, auf die kannst du dich verlassen. Beim anderen, die ist talentiert dafür. Du wolltest einfach, ja. Du warst nie,
ja.
Sondern immer nur, da ist es ja sehr ähnlich, finde ich.
Absolut.
Ich möchte die Meinung, die andere von mir haben, die darf ich nicht enttäuschen. Und das muss ich aufrechterhalten.
Absolut. Und das Erschreckende ist, ich bin seit 5 Jahren in Therapie und das hat bis jetzt gebraucht, bis mir das klar wurde.
Dauert manchmal länger, die Psychotherapie.
Alter.
Aber es ist viel anderes. Naja, aber es ist...
Das es ist stimmt, auch viel anderes
möchte
passiert.
Möchte ich jetzt aber so nicht sagen, weil das ist vielleicht jetzt an diesem Beispiel bislang nicht so, aber du hast schon sehr viel in diese Richtung, weil in Wirklichkeit hat das ja auch sehr viel mit Selbstwert zu tun.
Absolut.
Und sich selbst zu kennen und sich selbst... Von sich selbst zu wissen, wer bin ich, was tut mir gut und nicht nur auf andere hören und nicht anderen gefallen wollen die ganze Zeit. Und da hast du schon sehr, sehr viele und große Schritte gemacht. Das ist jetzt vielleicht ja mit Olympia ein neuer Aufhänger, aber am Grundproblem, also wenn wir jetzt wieder hier für deinen Psychotherapeuten auch sprechen, da bist du ja in Wirklichkeit ja eh schon sehr an.
Sagst du mir, dass ich im Grunde einfach gestört bin?
Überhaupt nicht, aber ich möchte einfach sagen, dass du sehr viel in die Richtung schon gearbeitet hast und dass das jetzt einfach nur ein schöner Aufhänger ist.
Nein, das sind halt so Detailerkenntnisse, die einem dann auf einmal kommen, wo man sich denkt, Alter, wie habe ich das bis jetzt nicht gesehen?
Ich wollte nur nicht stehen lassen, dass du, es hat so den Eindruck für mich vermittelt, dass 5 Jahre Psychotherapie bislang... Nein. Diesen einen Satz jetzt hervorgebracht haben.
Nein, ich finde es nur immer wieder lustig zu beobachten, wenn, und das ist das Schöne an Psychotherapie, wenn man wirklich kontinuierlich Psychotherapie macht und man glaubt schon.
Macht es zum einen einen Psychotherapeuten froh?
Aber man glaubt schon nach einem Jahr, man weiß alles und man hat sich neu kennengelernt und es ist alles so viel besser und orgerweise, ich habe noch immer so viele so Aha-Momente, wo ich draufkomme und denke, wie konnte ich das bis jetzt nicht checken?
Ja, das passiert mir auch und ich beschäftige mich ja auch sehr gerne, auch in meiner Ausbildung, sehr, sehr viel mit mir selbst.
Sehr gerne vor allem.
Sehr gerne, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, weil mir macht es wirklich Freude. Ich hoffe und ich wünsche dir, dass es dir auch viel Freude macht, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, aber manchmal schon, oder?
Ja.
Ja, schon.
Ja.
Okay, na dann wünsche ich dir, dass es dir irgendwann einmal zumindest halb so viel Freude macht, wie es mir Freude bereitet.
Ich stehe nicht vorm Spiegel und gratuliere mir selbst zu meiner Existenz wie andere.
Ja, warum nicht? Was ist das Schlechte daran? Man kann sich auch einmal selbst auf die Schulter klopfen.
Sollte man.
Sollte man, finde ich auch.
Ja, es ist spannend, weil eigentlich ist es
so. Und nein, ich habe keine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ein Thema, das wir auch noch besprechen werden in diesem Podcast. Zumindest nicht diagnostiziert. Und
nein, aber sehr viel Selbstliebe, eine ausgeprägte Selbstliebe.
Gesunde, würde ich sagen.
Exzessiv ausgelebt.
Überhaupt, das stimmt. Das werden wir in einem anderen Podcast besprechen. Ich wollte noch ein Zitat unbedingt noch bringen, weil es mir ganz, ganz wichtig ist und so.
Ja, weil wo kommen wir jetzt hin? Jetzt haben wir gesagt, alles ist.
Überhaupt nicht. Also, ich möchte ganz kurz feststellen, ich finde, dass Leistung oder ein Leistungsanspruch sehr, sehr wichtig ist und dass in jedem Menschen von uns drinnen ist, dass man sich weiterentwickeln möchte.
Ja.
Ich finde allerdings genauso wichtig ist es, dass man das wirklich in seinem Interesse macht. Und das ist nicht immer einfach, das zu erkennen, weil man, wie man bei dir auch sieht und auch bei mir, oft anderen gefallen will.
Ja, und dass man auch lernt, sich manchmal selbst zurückzunehmen und sich selbst abzufeiern und zu sagen, hey, das war scheiß gut und mehr braucht's nicht und
genau.
Ich bin zufrieden mit dem.
Und ich finde außerdem, dass es manchmal sehr, sehr angebracht ist und auch wirklich hilfreich sein kann, dass man bewusst über seine Grenzen drüber geht, wenn man ein konkretes Ziel erreichen möchte.
Kurzfristig. Also
kurzfristig. Es darf halt nicht zum Dauerzustand werden. Also ich finde, das ist auch gerade, was Leistungssportler dann auch so mitnehmen können ins Leben, weil die das ja auch lernen. Ich finde, dass das eine unfassbar große Ressource ist, dass man sagt, ich kann, wenn ich will, für ein konkretes Ziel auch einmal über meine psychischen und physischen Grenzen kurz drüber gehen. Ich finde, dass das etwas ist, wenn es nicht tatsächlich dann nachhaltig verletzend oder wenn es dann nicht nachhaltig zu massiven Problemen führt. Also ich finde, das ist schon etwas, was man auch sehr gut nutzen kann und so ein gesunder Ehrgeiz, sagt man, glaube ich, kann okay sein. Oder ist sehr, sehr okay, wenn er bewusst eingesetzt wird.
Ja.
Und nicht, wenn er permanent mitläuft und deshalb mitläuft, so wie es bei mir der Fall war, ist, weil ich versuche, etwas zu vermeiden und deshalb das Gefühl habe, ich muss das die ganze Zeit machen, weil sonst Abgrund. Sondern, wenn ich sage, ich möchte, zum Beispiel letztes Jahr haben wir uns ein Haus im Waldviertel genommen und ich wusste, es ist jobmäßig sehr viel und das Haus einzurichten und den ganzen Umzug zu machen und ich wusste, es wird
und meine Pflege.
Ja, auch und deine Situation dazu und ich wusste einfach, okay, das wird extremst viel und anstrengend werden und Uni war auch noch.
Oh ja.
Ja, genau. Aber bewusst die Entscheidung getroffen, okay, das Haus ist genau das, das wir immer wollten. Ich gehe da über meine Grenzen und ich weiß, zu Weihnachten werde ich unterm Christbaum schlafen und nicht so sehr feiern, aber wir haben zumindest ein fertiges Haus. Da finde ich super. Wenn das anhält und nicht aufhört und ich heute noch am Sonntag in der Früh schnell den Rasen gemäht hätte, weil ich den Garten perfekt haben möchte.
Was du getan hast.
Genau, dann wird es ein bisschen nicht
gibt's
so.
Gibt es noch ein bisschen Bedarf?
Gibt es noch ein bisschen Bedarf, wo man es ein bisschen runterregulieren kann. Aber ich möchte nur Leistung hier nicht verteufeln, ehrlich gesagt. Weil
das verstehe ich schon, aber auch da musst du sagen, ganz ehrlich, bei dem Haus, das wir uns genommen haben, in Wahrheit, wir haben im August beschlossen, dass wir es nehmen. Im November haben wir das Haus bekommen, am 28. November. Und am 9. Dezember sind wir eingezogen,
ja,
inklusive Boden selber legen im ganzen Haus,
ja,
Küche, alles einbauen.
Und Umzug.
Was wir alles selber gemacht haben, also die Küche nicht selber gebaut, aber und Umzug, wo jeder gesagt hat, seid ihr deppert? Und für uns war das aber komplett normal. Und nachher haben wir uns dann auch gefragt, warum haben wir uns so einen Mörderstress gemacht, dass wir das in 2 Wochen nicht einmal schaffen müssen von einem Rohbau?
Wie auch immer, ich bin damals bewusst und darauf bin ich stolz, sehr über meine Grenzen gegangen und
sehr.
Oder über meine Grenzen ein bisschen gegangen und es hat sich sehr ausgezahlt. Man sollte das nicht permanent machen, das ist wirklich wichtig, weil das, und das ist jetzt so lustig, es alles klingt, aber die Folgen sind wirklich nicht lustig. Das
Nein.
kann tatsächlich auch in schweren psychischen Erkrankungen enden, also von einem übergangenen Burnout oder von diesem permanenten Leistungsdruck in Richtung Depression wahrscheinlich oder in eine andere psychische Erkrankung, die dann nicht mehr so leicht zu handeln ist, ist es dann wirklich nicht weit. Das heißt, wirklich.
Oder auch physische Folgeerkrankungen.
Und natürlich auch physische Folgeerkrankungen. Also das ist natürlich dann, wenn der Körper und Geist permanent gestresst ist und nicht zur Ruhe kommt, hat das Folgen. Das ist Fakt. Also da muss man schon wieder schauen, dass man ein bisschen runterkommt.
Ja.
Genau, das war wichtig und das...
Na komm, sag's jetzt endlich.
Jetzt sage ich's. Weil ein Satz, der mir sehr geholfen hat und den ich auch bei einer anderen Psychotherapeutin, allerdings bei der ich selbst Erfahrung gemacht habe, gehört habe und der mittlerweile auch mein Büro schmückt, aber nicht ein Wandtattoo, keine Sorge, also es ist ein Bild mit Text.
Typisch Hipster, eine Stecktafel.
Eine das Stecktafel,
viel
genau.
Viel weniger ja. Klischee, ja.
Und, aber der Satz ist cool, ist ja wurscht. Kann man sich auch merken, muss man sich
kein
nicht...
Kein Wandtattoo.
Muss man sich nicht... muss man sich nicht aufschreiben. Ich habe ihn aufgeschrieben. Und der lautet, Obacht, und gerade bei manchen Leistungsansprüchen, was ist, wenn es gut ist, wie es ist?
Du hast es geschafft, das zu sagen.
Und den Satz sollte man sich ab und an überlegen.
Das stimmt.
Weil mir hilft der extrem, wenn ich in... einem, in einer Glaub, in einer Woche ein Haus zu bauen zu müssen, dann kann man sich manchmal fragen, was ist, wenn es gut ist, wie es ist? Und das auch einmal anschauen und vielleicht auch einmal wertschätzen und schauen, auch muss ich nicht vor den Spiegel stellen, aber stolz auf sich selbst sein und sagen, hey, cool. Und man kann auch einmal sagen, das geht nicht.
Wir stellen uns auch diese Frage gemeinsam immer wieder.
Und es ist auch voll okay, wenn manchmal Sachen nicht funktionieren. Es muss nicht immer alles reibungslos funktionieren.
Du sagst mir das oft, wenn ich, also trotzdem aufgrund meiner gesundheitlichen Situation, wenn ich mal wieder frustriert bin und sage, es geht alles nicht schnell genug und ich will wieder arbeiten und es ist alles mühsam und ich habe Schmerzen und boah, alles zu viel, dann hilft das schon sehr, wenn du mir diesen Satz sagst, weil es so ein bisschen ist. Also der Satz hat mir gezeigt, dass ich lange Zeit das falsche Ziel hatte, weil ich hatte das Ziel in meiner ganzen Reha-Phase, wieder dorthin zu kommen, wo ich vorher war, dass alles wieder normal ist, unter Anführungszeichen.
Ja, aber das Normal war schädlich.
Ja, und das Ziel ist eben nicht, wieder dorthin zu kommen, wo ich war, ganz im Gegenteil, sondern ein neues Normal zu schaffen. Und daran arbeite ich sehr hart und das wird... Jeden Tag kommen wir immer ein bisschen näher. Aber es hilft manchmal auch zu sagen, was ist, wenn es gut ist, wie es ist. Es ist jetzt einfach so. Ich bin jetzt zu Hause. Ich kann nicht arbeiten. Dafür sehen wir uns jeden Tag immer.
Super.
Hey.
Ja, meine ich ja. Voll. Was ist, wenn es gut ist, wie es ist?
Mit diesem...
Was ist, wenn es gut ist, wie es ist? Es ist wirklich... Und ich finde, das Schöne an dem Satz ist, dass man damit auch ein bisschen den Fokus auf positive Sachen... Und es gibt immer, meistens, aber in unserem Leben Gott sei Dank, immer positive Sachen, die wirklich ganz gut laufen, die man oft gar nicht sieht, weil man sich nur auf die negativen Sachen konzentriert.
Jetzt geht die Tür zum Kasten auf.
Ja, weil der Hunzi, der Eloise, hat heute noch gar nichts gesagt. Aber sie hat jetzt die Tür aufgemacht.
Sie ist gerade aufgewacht.
Sie rettet uns aus dem Kasten. Ich habe schon einen eingeschlafenen Fuß.
Gut.
Aber noch keinen Kasten am Kopf. Das ist eine. Und auch wenn der Kasten umfällt, was sagen wir dann?
Was ist, wenn es gut ist, wie es ist?
Vielleicht ist da oben im Kasten irgendwo was, was wir schon lange gesucht haben. Und das fällt uns dann direkt auf den Kopf.
Wir sind vor 6 Monaten eingezogen. Wenn du etwas, was du vor 6 Monaten eingeräumt hast, ja, bis jetzt suchst.
Ich
hast da ein anderes Problem.
Eben nichts gesucht, aber es sind ja auch ein paar Kisten dabei, wo ich nicht weiß, was. Egal, was ist, wenn es gut ist, wie es ist. Vielen Dank.
Die letzte Phase des Umzugs einfach irgendwo oben hinstellen.
Genau. Ja, da müsste der Dachboden schon runterkommen.
Das ist der Friedhof.
Das ist das nächste Mal, wenn die Frau Alltag irgendwo liest, dass das gehört, am Dachboden ist noch eine bessere Akustik. Gehen wir doch mal auf den Kriechboden, aber im Winter, weil bei -3 Grad, da hört man es dann besonders gut. So. Was ist, wenn es gut ist, wie es ist, Frau Alltag? Ich glaube, wir lassen es, oder?
Ja.
Für heute Mails sehr gerne an herrnfraualltag@outlook.com. Danke, danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.